Zwei Männer arbeiten an einer Mauer. Die ist riesig, diese Mauer, und sie legen einen Ziegel auf den anderen und man kann sehen, dass die beiden schon viele Tage daran arbeiten. Und einer von den beiden, der ist sichtlich frustriert und ist missmutig und steht da und schmeißt diese Ziegel da drauf und naja, ist nicht so gut drauf. Und der andere, der macht dieselbe Arbeit, aber der ist voll Freude. Und der pfeift so ein Lied vor sich her und arbeitet vor sich hin. Und der Erste wird gefragt, was machst du hier? Und er sagt, missmutig, siehst du es nicht, du Mauern? Ich lege hier einen Ziegel auf den anderen und man, es sieht so aus, als würde man nie fertig werden damit. Und der Zweite wird dieselbe Frage gefragt, was machst du hier? Und er sagt, wir bauen eine Kathedrale zur Ehre Gottes. Der eine, der war gefangen von dieser monotonen Arbeit. Und unser Alltag ist manchmal aufreibend. Aber der andere, der hatte Vision, der Zweite. Der hatte eine Vision, der hatte eine Perspektive, die seinen Alltag und das Irdische übersteigt. Und es ist so wichtig, dass wir das haben. Und da wollen wir heute ein bisschen drüber reden, wie wichtig das ist, die richtige Ausrichtung zu haben für uns als Christen. C.S. Lewis, dieser bekannte britische Autor, hat gesagt, wenn man die Geschichte liest, dann findet man, dass die Christen, die das meiste für die gegenwärtige Welt getan haben, genau jene sind, die am meisten an die zukünftige Welt dachten. Erst seitdem Christen es aufgegeben haben, an die andere Welt zu denken, sind sie so uneffektiv in dieser Welt geworden. Und wenn wir ehrlich sind, wir westlichen Christen besonders, ich denke, wir kämpfen mit diesem Wohlstandssyndrom. Uns geht's allen materiell sehr gut. Wir haben einfach sehr viele Angebote, um die Zeit totzuschlagen. Unterhaltung. Wir sind im Allgemeinen von unserer Kultur her sehr materialistisch eingestellt, sehr von uns selbst eingenommen, können sehr leicht abgelenkt werden von dem, was wirklich zählt in unserem Leben. Und C.S. Lewis sagt, das sind die Christen, die uneffektiv sind in diesem Leben, die keine Perspektive haben über das Hier und Jetzt hinaus, die so eine Tunnel Vision, sagt man, wenn die Leute besoffen sind, so eine eingeschränkte Sicht haben. Und ich würde hinzufügen, sie sind nicht nur uneffektiv und weltlich gesinnt, sondern auch freudlos dabei. Weil eines bedingt das andere. Selbstsucht macht unglücklich. Das ist die Wahrheit. Und wenn wir uns umschauen, es gab noch nie so viele Christen, die irgendwo in psychologischer Betreuung waren, wie heute. Sei es bei weltlichen Psychologen oder unter Anführungszeichen christlichen, wobei der Unterschied da manchmal gar nicht so groß ist. Irgendwas stimmt nicht. Es gehen so viele Ehen kaputt wie nie zuvor. Auch unter Christen. Und ich wage zu behaupten, auch hier ist ein Grund, dass so viele Ehepaare visionslos sind. Dass ihr Leben sich um sich selbst dreht, um die Familie, um ihr kleines Ding. Und wenn wir uns lang genug selber anschauen, gegenseitig anstarren, dann wird uns auffallen, hey, der hat einen Pickel da und da ist er nicht perfekt und wir werden die Fehler entdecken und finden. Das Problem ist, dass so viele Christen nichts haben, was größer ist als sie selbst, keine Vision haben. Auch als Familie, etwas, wofür es sich lohnt, gemeinsam zu kämpfen und gemeinsam zu beten und gemeinsam zu geben und gemeinsam Opfer zu bringen. Also viele, die Perspektive verloren haben für das, wozu wir da sind und worum es wirklich geht im Leben. Visionslosigkeit ist auch ein Grund, warum wir so leicht Sünde nachgeben. Weil wir nur das Kurzfristige im Auge haben. Kurzfristige Lustbefriedigung. Oh, das jetzt und gleich haben. Und nicht die längere Perspektive, die lange geistliche Sicht, die geistlichen Konsequenzen davon. Und das brauchen wir. Wir brauchen das große Bild in unseren Augen. Um Freude haben zu können in widrigen Umständen, in einer gottlosen Kultur, da müssen wir in Verbindung mit Jesus sein und auf ihn ausgerichtet sein. Um effektiv sein zu können in dieser Welt, wie C.S. Lewis sagt, dass wir Diener sind, dass wir Zeugnis sind für unsere Mitmenschen, dass wir Licht und Salz sind in dieser Gesellschaft, um so leben zu können, um uns selbst verleugnen zu können, auch da brauchen wir Perspektive. Etwas, was größer ist als wir selbst. In den Sprüchen heißt es, wenn keine Offenbarung oder Vision da ist, da verwildert ein Volk. Wir brauchen Vision. Und wir sehen das eigentlich in allen Menschen, die erfolgreich waren in dieser Welt. Die große Dinge vollbracht haben, sehen wir, dass das Menschen waren mit Vision. Ob das jetzt Alexander der Große war, der die Vision hatte, die griechische Kultur in die ganze Welt zu bringen, oder Napoleon, der die Aufklärung verbreiten wollte, oder wenn wir uns Christen anschauen, Mutter Teresa, die Jesus in den Armen gesehen hat, und das wäre ihre Motivation zu dienen, oder ich denke an John Knox, den Reformer, der gebetet hat, gib mir Schottland oder ich sterbe. Oder gib mir Schottland oder lass mich sterben, irgend so ähnlich. Die Vision, Menschen für Jesus zu erreichen, Vision fürs Reich Gottes. Als Hudson Taylor, dieser große Missionar nach China, der dort die Mission aufgebaut hat, als der zum ersten Mal von England nach China gereist ist und er ist alleine gereist, hat er in sein Tagebuch geschrieben, Gott allein ist meine Hoffnung, eine andere brauche ich nicht. Und an einer anderen Stelle hat er gesagt, ich sehe Gott, den lebendigen Gott, und ich liebe ihn desto mehr bei aller Not. Wir sehen das auch in Jesus seinem Leben. Von Jesus heißt es, weil Jesus wusste, dass der Vater ihm alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und dass er zu Gott hingehe, da stand er auf. Und fing an, sich zu umgürten mit dem Handtuch und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu dienen. Er war fähig, sich selbst zu verleugnen und zu dienen, weil er das große Bild gesehen hat, weil er die Ewigkeit gesehen hat. Er wusste, wo er herkommt und er wusste, wo er hingeht, zum Vater. Und das müssen wir auch im Auge behalten. Das ist auch wirklich ein Schlüssel, den wir hier sehen, in Paulus seinem Leben. Schlüssel, der Paulus am Leben erhalten hat, der ihm auch die Freude erhalten hat, der ihn in Dienst gehalten hat, ohne auszubrennen, in diesen widrigen Umständen, in denen er war. Wir haben das letzte Mal gesehen hier, Kapitel 4, Vers 8. Paulus sagt, in allem sind wir bedrängt, keinen Ausweg sehend, verfolgt, niedergeworfen, alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib umhertragend. Er sagt, ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert, um Jesu willen. Und im Kapitel 11 beschreibt er einige von diesen Erfahrungen, die er gemacht hat. Er wurde verprügelt und ausgepeitscht und gesteinigt. Schiffbruch und Hunger und Durst und Kälte und schlaflose Nächte. Wie konnte der Paulus so ein Leben führen, ohne aufzugeben? Ohne das Handtuch zu werfen? Ohne bitter zu werden oder frustriert zu werden? Wie konnte Paulus so leben? Ich war letzte Woche frustriert, weil mein Computer zweimal hintereinander abgestürzt ist und das Ding da hängen geblieben ist. Ich bin so ein Weichei im Vergleich zum Paulus. Frustriert durch diese kleinen Dinge. Aber wie konnte Paulus diese Verfolgungen, diese Entbehrungen auf sich nehmen, selbstlos zu geben, ohne auszubrennen? In Vers 16 sagt der Paulus, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Weshalb? Sagt uns das in Vers 14. Denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Mit euch, die wir für Jesus erreicht haben. Und deshalb ermatten wir nicht. Weshalb? Weil wir wissen, dass wir auferstehen werden und dass wir gemeinsam vor Jesus stehen werden. Paulus hatte eine ewige Perspektive. Paulus hatte eine Vision. Und er hat seine Arbeit, auch sein Leid, seinen Dienst, die Frucht, die er gebracht hat, er hat das alles gesehen in dem Licht der Ewigkeit, in der größeren Perspektive. Sagt weiter im Vers 17, denn das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt in uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Wow. Stellt euch eine Waage vor, so eine alte Waage, so eine Balkenwaage mit diesen Balken und auf jeder Seite die Waagschale. Und Paulus sozusagen, er macht hier einen Kontrast, er wirft hier diese beiden Kontraste, diese beiden Seiten in die Waagschale. Auf der einen Seite hat er Leichte der Drangsal und auf der anderen Seite im Gegensatz dazu Gewicht von Herrlichkeit. Ich finde es erstaunlich, wenn Paulus von der Leichte der Drangsal spricht. Wenn Paulus seine Drangsal leicht war, was ist mit unserer? Ich meine, wann wurdest du das letzte Mal gesteinigt? Und wann hast du das letzte Mal gehungert, um Jesu willen? Das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Leichte der Drangsal im Gegensatz zum Gewicht der Herrlichkeit. Paulus sagt, die Herrlichkeit im Himmel, die wiegt jede Drangsal hier auf. Und ich glaube, wenn wir den Paulus gefragt hätten, Paulus, wenn du gewusst hättest, wo du überall durchgehen musst, was du aufopfern musst in deinem Leben für Jesus, in deinem Dienst, würdest du es wieder tun? Und in Wirklichkeit, Paulus wusste das. Als Jesus Ananias zu Paulus geschickt hat, nachdem der sich bekehrt hat, hat Jesus gesagt, denn ich habe ihm alles gezeigt, was er um meinetwillen erdulden muss. Und ich glaube, die Antwort von Paulus wäre, wenn wir ihn fragen, würdest du es wieder tun? Er würde sagen, absolut. Absolut. Ich würde diese Steinigungen, diese Schläge, diese Entbehrungen wieder auf mich nehmen, denn es ist es wert. Es ist es wert. Auf mich wartet eine Herrlichkeit, die nicht zu beschreiben ist. Und dort werde ich belohnt werden im Himmel für all das, was ich für Jesus getan habe. Wenn wir Paulus gefragt hätten, war es das ganze Opfer, das ganze Leid, ganzen Verzicht wert, diese Gemeinden zu gründen, diese Menschen zu Jesus zu führen, so radikal für Jesus zu leben, hätte er gesagt, ja, absolut. Denn das bewirkt für mich ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. So wie er auch im Philipperbrief gesagt hat, im Kapitel 3, ich halte alles für Verlust um der unübertrefflichen Größe der Erkenntnis Jesu Christi meines Herrn willen, Jesus zu kennen. Und dessen willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck achte, damit ich Christus gewinne. Wir können uns mal vorstellen, dass vielleicht so diese ganzen Leiden, diese ganzen Opfer, die Paulus gebracht hat, vielleicht 1 Euro wert sind. So 1 Euro. Wenn er weiter als Pharisäer gelebt hätte und Mitglied im Hohen Rat gewesen wäre, in diesem höchsten Gremium, das die Juden gehabt hätten, wenn er seine Karriere weiterverfolgt hat, dieses Ansehen und diesen Wohlstand gehabt hätte, wenn seine Frau ihn nicht verlassen hätte wegen Jesus und er hätte seine Familie bauen können, hätte dieses reiche, bequeme, angesehene Leben leben können. Und dieses Leben, sagen wir, das wäre 1 Euro wert, das, worauf er verzichtet hat. Mein Verlust, mein Verzicht, mein Opfer, legen wir in die Waagschale, 1 Euro. Was wäre im Gegensatz dafür das, was er bekommen hat dafür? Jesus zu kennen, die Belohnungen in der Ewigkeit für diese Frucht, die durch seinen Verzicht hervorgebracht wurde. Wie viel wäre das? Wenn alles, worauf er verzichtet hat, 1 Euro wert wäre. Ich glaube, es wäre so ein Goldnugget, so ungefähr in der Größe von Mount Everest im Vergleich dazu auf der anderen Waagschale. Und ich glaube, das war in Paulus seine Einstellung, wenn wir ihn fragen, hey, Paulus, war es wert? Wie kannst du das überhaupt fragen? Ist überhaupt nicht wert, verglichen zu werden. Wir haben hier das Leichte der Drangsal und auf der anderen Seite das ewige Gewicht von Herrlichkeit. Und das ist nicht nur eine Vorstellung. Ich glaube, Paulus schreibt uns das hier nicht irgendwie da so als Psychotrick, dass er uns Christen manipuliert, selbstlos zu leben oder sowas, sondern wovon wir hier sprechen, das ist Realität. Das ist Wahrheit. Ich lese euch einfach mal einige Verheißungen vor, die Jesus gesagt hat. Hört einfach zu. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird es retten. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde ich mich bekennen, vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgungen und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Und wenn jemand einem dieser Geringen nur einen Becher kalten Wassers zu trinken gibt in seines Jüngers Namen, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Wer überwindet, der wird so mit weißen Kleidern bekleidet werden und ich werde seinen Namen aus dem Buch des Lebens nicht auslöschen und seinen Namen bekennen vor meinem Vater und vor seinen Engeln. Wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers, des Lebens geben umsonst. Wer überwindet, wird dies erben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Und Paulus sagt, wenn wir Kinder sind, so sind wir auch Erben, Miterben. Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir wirklich mitleiden, damit wir auch mitverherrlicht werden. Epheser 1, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt in Christus Jesus. Ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Das, was du zurückgibst oder zurücklässt, aufgibst, das, was du aufopferst, um ein Jünger zu sein, um ein Diener Jesu zu sein, das ist nichts. Das ist wie ein popeliger Euro, der hier auf der Waage liegt, der nicht mal ein wertvolles Metall ist, im Vergleich zu einem goldenen Berg, den du bekommst als Aufwandsentschädigung. Jesus sagt, teilweise schon hier in dieser Welt, aber ganz sicher den Großteil in der Ewigkeit. Müssen wir im Auge behalten. Ich meine, wir müssen noch immer die Kosten überschlagen. Willst du den Euro jetzt oder willst du den Berg Gold, sagen wir in, keine Ahnung, 30, 40, 50 Jahren? Was willst du? Es ist so vieles in unserem Leben. Wir haben die Wahl. Willst du wenig jetzt oder willst du viel bisschen später? Das ist so. Und zum Beispiel wäre ein Rentenfonds, sagen wir. Du kannst den Euro jetzt ausgeben und dir einen Kaugummi kaufen drum. Oder du kannst den anlegen, kannst jetzt darauf verzichten und den anlegen und dann vielleicht in 50 Jahren mit Zinsen und Zinseszinsen 5.000 oder 50.000 Euro bekommen. Ist es wert zu warten? Ist es wert, jetzt zu verzichten? Oder lass uns weiterrechnen, wenn die Laufzeit nicht 50 Jahre wäre, sondern 50 Billionen Jahre. Wie viel hättest du dann von dem Euro? Und was, wenn es nicht 50 Billionen Jahre wäre, sondern die Ewigkeit? Wie viel wäre es dann? Wo sind die Mathematiker unter uns? Unendlich, oder? Wenn wir ewig anlegen, haben wir unendlichen Gewinn. Und das ist, worüber der Paulus hier spricht. Waagschale, was legen wir rein und was bewirkt es? Wir alle haben ein Leben bekommen. Ein Leben und das können wir investieren. Du kannst das jetzt ausgeben sozusagen, kannst in das Hier und Jetzt investieren. Häuser und Autos und Fernseher und den DVD-Spieler und die Urlaube und die Partys und sexuelle Abenteuer, Karriere, Ruhm, Reichtum, Unterhaltung, wofür immer Leute leben. Du kannst es in diese Dinge, in das Hier und Jetzt investieren und ja, du kriegst ein bisschen was dafür. Ja, es macht Spaß. Wir haben eine kurze Befriedigung in diesen Dingen. Aber dann ist es ausgegeben, dein Leben. Dann ist es weg. Du kannst dein Leben einmal nicht wiederholen. Und du kannst ja nichts mitnehmen von diesen Dingen dieser Welt in die Ewigkeit. Was ist eine Möglichkeit, einen Euro jetzt auszugeben für den Kaugummi? Andere Möglichkeit wäre, du kannst dein Leben anders investieren. Du kannst dich jetzt selbst verleugnen und dein Leben Jesus geben und in andere Menschen investieren und in das Reich Gottes investieren. Wahrscheinlich ein eher einfaches und bescheidenes Leben hier und jetzt führen, das anschaffen, was wir brauchen. Und ja, wir dürfen diese Dinge genießen, die Gott uns schenkt, die materiellen Dinge und die Urlaube und den Partner, die Familie, die Gott uns schenkt. Aber wir werden nicht eingenommen sein davon. Wir werden nicht dafür leben, dafür alle Zeit und alles Geld, alles an Energie, an Ressourcen, was wir haben, investieren. Sondern wir werden die materiellen Dinge, das Hier und Jetzt, eher als Mittel zum Zweck sehen. Und unsere Familie als Team sehen zur Ehre Gottes. Vielleicht mehr Zeit im Gebet verbringen als vor dem Fernseher. Und mehr Zeit im Dienst verbringen als vom Spiegel oder im Fitnessstudio. Es gibt einsame Menschen da draußen in der Welt, gerade jetzt zu Weihnachten. Und es gibt ungeborene Menschen, die von Mord bedroht sind. Und es gibt Menschen, die verloren gehen. Und es gibt Jugendliche, die zu Jüngern gemacht werden. Alles Investitionsmöglichkeiten. Wir werden vielleicht unser Geld in die Mission investieren, statt ins dritte Auto und ins zweite Ferienhaus. Vielleicht in das Haus, was die Hämmerles gerade bauen in Rumänien für den Dienst dort. Jesus hat uns gesagt, sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Er sagt, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, dort wird auch dein Herz sein. Jim Elliot, dieser Missionar, der nach Südamerika gegangen ist, zu den Indianern, unerreichten Stamm, und der dort eigentlich ziemlich gleich umgebracht wurde, von denen eigentlich gar nicht viel erreichen konnte. Aber er hat gesagt, es ist kein Tor, oder der ist kein Tor, der das, was er nicht behalten kann, gibt, um das zu erhalten, was er nicht verlieren kann. Hast du das mitgekriegt? Ich sag's nochmal. Der ist kein Tor, der das, was er nicht behalten kann, gibt, um das zu erhalten, was er nicht verlieren kann. Ist eine weise Investition in die Ewigkeit. Und Hudson Taylor hat gesagt, jede Entsagung, die wir um der Sache des Herrn willen auf uns nehmen, bringt reichen Gewinn. Leute, es ist es wert, für die Ewigkeit zu leben. Es ist es wert, dass wir uns jetzt selbst verleugnen und dass wir jetzt Opfer bringen. Es ist es wert. Das war ganz sicher die Sicht von Paulus. Auf der einen Seite die leichte Drangsal in dieser Welt und das, was wir aufgeben, auf der anderen Seite das ewige Gewicht von Herrlichkeit. Das ist die Frage, die du und ich, die wir uns stellen können heute Morgen. Spielt die Ewigkeit eine Rolle in deinem Leben, in deiner Arbeit, in deinem Familienleben, in deinen Investitionen an Zeit und an Geld, an Energie? Wofür leben wir? Mal zurück zu der Waage. Das Leichte der Drangsal und das Gewicht von Herrlichkeit. Aber Paulus drückt es nicht mal nur so aus, sondern er baut auf diesen Dingen. Schaut euch, wahnsinniger Vers hier, schaut euch diese Steigerungen an. Er spricht nicht nur von einer leichten Drangsal, sondern er spricht von einer vorübergehenden Leichte der Drangsal. Und nicht nur das, sondern er sagt eine schnell vorübergehende Leichte der Drangsal. Im Gegensatz zu einem ewigen Gewicht an Herrlichkeit. Oh, es wird immer schwerer. Gehst du durch eine schwierige Zeit in deinem Leben, wo du Stress hast, Anfechtungen, Krankheit, vielleicht Einsamkeit oder auf der anderen Seite Beziehungsschwierigkeiten? Es gibt uns Perspektive, wenn wir uns daran erinnern, dass es vorübergehend ist. Paulus sagt die vorübergehende Leichte der Drangsal. Er sagt die schnell vorübergehende Leichte der Drangsal. Hey, diese Dinge sind nicht für immer. Es wird vorübergehen, es wird vorbeigehen. Und im Vergleich zur Ewigkeit ist es sehr, sehr kurz. Geht es sehr schnell vorüber. Es hilft, das im Auge zu behalten, Perspektive zu bewahren. Unser Leben hier ist wirklich sehr kurz. Und je älter ich werde, desto mehr wird mir es bewusst. Geht es euch auch so? Scheint, je älter wir werden, desto schneller vergeht die Zeit. Und ich bin jetzt statistisch gesehen jetzt schon so bald die Hälfte meines Lebens vorbei, bald die Halbzeit. Und von der ersten Hälfte meines Lebens habe ich wirklich mehr als die Hälfte versaut und verschwendet, weil ich ohne Jesus gelebt habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich spüre diese Dringlichkeit. Das Leben ist kurz. Es gibt nicht mehr viel Zeit, um Schätze im Himmel zu sammeln. Wir haben sicher nicht genug Zeit, um Zeit zu verschwenden hier. Um faul zu sein, um uns selbst zu verhätscheln, um wehleidig zu sein in dieser Welt. Um zu jammern über das, was wir nicht haben. Nee, jetzt ist die Zeit, für die Ewigkeit zu leben, für das Reich Gottes. Und der Schlüssel ist, die Wahrheit ist, wenn wir so leben, dann werden wir auch erfüllt sein. Glück ist ein Nebenprodukt davon, dass wir uns selbst verleugnen und für Jesus leben. Das können wir nicht finden, wenn wir dem direkt nachjagen. Diesen Dingen, von denen wir glauben, dass sie uns glücklich machen. Wenn wir so leben, dann werden wir wieder Paulus singen können. Selbst im Gefängnis. Gerade nachdem er Prügel bekommen hat. Das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Und sagt er nur das? Naja, er sagt noch mehr. Er sagt, das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt ein überreiches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Und ist noch immer nicht genug. Er sagt, das schnell vorübergehende Leichte der Drangsal bewirkt ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Ich meine, wie schwer kann die Seite noch werden hier auf der Waage? Unterschied ist so groß, dass man es mit Worten gar nicht ausreichend beschreiben kann. In Römer 8 sagt Paulus was Ähnliches und sagt, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Unsere Opfer für Jesus hier sind nicht mal so wie ein Haar auf der Waage. Das fällt überhaupt nicht ins Gewicht, macht überhaupt keinen Unterschied. Im Vergleich zu der Frucht und der Belohnung, die wir bekommen und die Beziehung, die wir mit dem Herrn jetzt haben dürfen und in Ewigkeit und in seiner Herrlichkeit. Im Vergleich dazu ist es ein Haar auf der Waage im Vergleich zu der ganzen Welt auf der Waage. Glaubst du, dass es einen Unterschied machen wird, ob du einen neuen Mercedes gefahren bist oder einen gebrauchten Opel nach 100 Billionen von Jahren in der Herrlichkeit? Ich glaube nicht wirklich. Glaubst du, wirst du dich überhaupt noch erinnern können an den 100 Billionen Jahren in der Herrlichkeit, an den Kollegen, der dich ausgelacht hat, weil du ihm von Jesus erzählt hast? Ich glaube auch nicht. Diese Dinge werden kein Gewicht mehr haben. Ist irrelevant für die Ewigkeit. Aber weißt du, was einen Unterschied machen wird? Das heißt, der Nachbar, den du von Jesus erzählt hast, mit dir vor dem Thron Gottes stehen wird in alle Ewigkeit und den Herrn anbeten wird. Und die Menschen, die der Missionar, den du unterstützt hast, die er für Jesus erreicht hat, dass die mit dir sein werden im Himmel. Und die Belohnung, die du für das Glas Wasser bekommen hast, dass du einem deiner Brüder oder deiner Schwestern gegeben hast für Jesus oder dafür, dass du die alte Frau im Altersheim besucht hast, ihr ein bisschen Zeit geschenkt hast für Jesus. Das sind Dinge, die ewig bestehen bleiben. Und das ist, was Wert haben wird in der Ewigkeit. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende, leichte der Drangsal bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Deswegen brennen wir nicht aus, weil wir diese ewige Perspektive haben. Ist nicht umsonst. Wir können unser Mühen, unseren Verzicht hier, wir können das in Vergleich setzen, in Relation zu ewiger Herrlichkeit. Deshalb ermatten wir nicht. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Und das ist wichtig. Das macht den Unterschied, die Einstellung, mit der wir leben, die Sichtweise, die wir haben in unserem Leben. Es wird der Unterschied sein, ob wir zufrieden leben oder unzufrieden, ob wir ausbrennen oder nicht ausbrennen, ob wir ermatten oder fertig sind. Das ist wichtig. Wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Seht ihr, die Ewigkeit ist eine Tatsache. Ganz objektiv. Wir alle werden ewig leben. Das ist so. Und wenn wir auf Jesus vertrauen, dann werden wir ewig mit ihm im Himmel leben. In einer perfekten Beziehung mit ihm. In einem perfekten Zustand. In einer vollkommenen, perfekten Umgebung. Das ist eine Tatsache. Das wird sich nicht verändern durch das, worauf du schaust oder das, was du glaubst. Die Frage ist für dich, worauf schaust du in deiner schweren Zeit? Schaust du auf die Schwierigkeiten, auf das Sichtbare, auf die Umstände, den Stress, die Personen, die dich nerven oder verletzen? Oder schaust du auf das Unsichtbare, dass der Herr bei dir ist, dass die Ewigkeit auf dich wartet, auf die geistliche Frucht, die deine Bedrängnis hervorbringt in deinem Leben? Das ist die Frage. Die Frage ist, wofür lebst du? Lebst du für das Sichtbare? Für deinen Körper und für dein Auto und dein Haus und den DVD-Player, was immer? Oder lebst du für das Unsichtbare, für den Herrn, für das Reich Gottes? Die Sicht, die wir haben, das wird die geistlichen Tatsachen nicht verändern. Wir werden alle ewig leben. Das ist eine Tatsache. Aber ich denke, es wird die Lebensqualität verändern. Unseres Lebens jetzt und in alle Ewigkeit. Also erinnert euch daran, das Sichtbare ist zeitlich, das ist vergänglich. Und da müssen wir uns immer wieder dran erinnern, weil wir so leicht gefangen werden von dem Hier und Jetzt, von der materiellen Welt hier. Das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare, das ist ewig. Paulus sagt weiter im Kapitel 5 im Vers 1, denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Paulus mit seinen tränenden schlechten Augen, mit seiner schiefen Nase, mit den Narben an seinem Körper, die er sicherlich gehabt hat, von den Schlägen und dem Auspeitschen und der Steinigung, grauen Haare und Falten von all den Entbehrungen und Strapazen. Paulus hat gesagt, das ist alles nicht so schlimm. Es ist nur ein Zelt. Mein Leib hier ist nur eine vorübergehende Behausung. Ich werde nicht ewig leben in diesem Leib, sondern ich werde die Ewigkeit in einem neuen, ewigen, geistlichen Leib im Himmel verbringen. Paulus war kein guter Kunde für die Schönheitsindustrie. Unsere Kultur ist so besessen davon. von unseren Zelten. Kosmetik, Schönheitsoperationen, die Falten wegmachen lassen. Fitnessstudio. So ein Kult fast für manche Menschen. Ihr Körper. Ihr Zelt. Und es ist gut, wenn wir unseren Körper halbwegs in Form halten, funktionstüchtig halten. Die Bibel sagt uns, unser Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes, es ist ein Werkzeug für ihn. Es ist gut, wenn wir den in Schuss halten, sodass er funktioniert. Nichts falsch dabei. Aber wir wollen nicht eingenommen sein davon. Oh je, mein Zelt hat schon wieder eine Falte. Wie furchtbar. Und ihr Zelt ist schöner als mein Zelt. Wie schrecklich. Wie furchtbar. Jetzt bin ich deprimiert. Schau mal ihr Zelt da drüben an. Mann, das ist ein Zelt. In Sprüchen heißt es, trügerisch ist die Anmut und nichtig die Schönheit. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Sie hat die inneren Qualitäten unserer Charakter, das ist, was viel wichtiger ist. Dem Herrn viel wichtiger ist und deswegen soll es auch uns viel wichtiger sein als diese äußeren Dinge. Die Wahrheit ist, wir sind alle am Zerfallen. Wir werden alle hässlicher mit der Zeit. Manche verleugnen es noch, aber warte nur ein bisschen. Und es ist dumm, wenn wir eingenommen sind von diesem Zelt oder von dem Zelt der anderen. Wenn auf der anderen Straßenseite gerade die Villa gebaut wird und für dich eingerichtet wird, in die du bald umziehst. Paulus war ein Zeltmacher, er wusste das. Ein Zelt, was ist ein Zelt? Ein Zelt ist was Vergängliches. Ist nichts Permanentes, ist was Vorübergehendes, was Zeitliches. Und so ist unser irdischer Leib im Vergleich zu unserem himmlischen Leib. Wie ein Zelt im Vergleich zu einem Haus, zu einer Villa. Was der Paulus ja sagt, und okay, lass uns unseren Leib gebrauchen. So wie wir ein Auto gebrauchen, wie wir ein altes Auto fahren, bis wir das neue Modell bekommen, das schon bestellt ist. Wir wollen in Schuss halten, okay, aber wir wollen nicht eingenommen sein von diesen Dingen. Vers 2, denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Und je älter wir werden, desto lauter wird das Seufzen. Insofern wir ja bekleidet, nicht nackt erfunden werden. Denn wir freilich, die in diesem Zelt sind, seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde von dem Leben. Wenn wir sterben, werden wir nicht irgendwie so einen Strip hinlegen und dann als leiblose Seele irgendwie so durchs Weltall herumschwirren. Und das haben scheinbar einige gelehrt hier. Deswegen schreibt Paulus das. Und heute wird es auch gelehrt, ganzen östlichen Religionen. Na, die lernen das. Nach dem Tod wird dein Geist mit dem göttlichen, irgendwas mit der göttlichen Energie verschmelzen. Oder dein Geist wird in das Nirvana eingehen, in das ewige Nichts. Ist das nicht toll? Scheint, als hätte Paulus gesagt, es ist nicht sehr begehrenswert, das ewige Nichts. Er sagt, wir fallen nicht in diesem Zelt, sind in unserem Leib hier, wir seufzen beschwert, weil wir nicht entkleidet werden wollen, weil wir irgendwie so nicht sein wollen, sondern weil wir überkleidet werden möchten. Ich stimme mit Paulus überein, dass nichts ist eigentlich nicht begehrenswert, oder? Was gibt's heute zu essen? Nichts. Und was hast du zu Weihnachten bekommen? Nichts. Was machst du gerade? Nichts. Die Antwort, die alle Frauen lieben. Hey, was denkst du gerade? Nichts. Nix ist nicht begehrenswert. Das Nirvana könnte nie der Himmel für uns sein. Wenn schon, dann wäre es die Hölle. Nix ist nicht toll. Nix ist nicht attraktiv. Was wir schätzen, ist nicht nix, sondern etwas. Nämlich Schönheit und Liebe und Perfektion und Beziehungen. Und das wird den Himmel ausmachen. Die Bibel sagt uns, wir werden nicht als leiblose Geister irgendwie herumschweben, sondern wir werden einen wunderbaren neuen Leib erhalten für die Ewigkeit. Es wird eine Metamorphose geben, eine Verwandlung von unserem irdischen Leib, der begraben wird, der wie ein Samenkorn gepflanzt wird und auferstehen wird, ein geistlicher Leib, 1. Korinther 15, wie eine herrliche Blume oder Pflanze, die aus diesem hässlichen kleinen Samenkorn herauskommt. Oder wie ein Schmetterling sich einwebt in diesen Kokon und dann verwandelt wird da drin und eine Raupe besser gesagt, diese hässliche kleine Raupe wird da drin verwandelt und es kommt heraus ein wunderschöner Schmetterling. Wir werden umziehen von einem Zelt in ein Haus. Die Bibel verwendet viel solche Bilder, um uns diesen Kontrast darzustellen, wie viel besser, wie viel schöner unser himmlischer Leib sein wird als der irdische. Es wird wunderbar sein. Und deswegen, wenn ein Christ stirbt, dann ist es nichts Tragisches, sondern es ist eigentlich vielmehr sowas wie ein Umzug. Von Campingplatz, von Zelt in die Villa nebenan, auf der anderen Seite der Straße. Könnt ihr euch vorstellen, so? Das ist halt furchtbar, dass die Oma umgezogen ist von ihrem hässlichen Zelt jetzt hier am Campingplatz in die neue Villa. Ist nicht furchtbar? Ist nicht traurig? Nein, nicht wirklich. So ist es, wenn ein Christ stirbt. Ja, wir sind traurig, weil wir die Person vermissen, aber es ist eigentlich eine selbstsüchtige Traurigkeit. Wir sind ja traurig für die Person, denn hey, als Christ ist umgezogen in die Ewigkeit. Von diesem Vergänglichen, von diesem Zelt, von diesem unschönen, zeitlichen Ding in das perfekte Ewige. Und das ist kein Grund zum Trauern, das ist eher ein Grund zum Feiern. Das ist eine Beförderung für uns Christen. Der Himmel. Weil das ist, wo wir das erleben werden, wozu wir geschaffen sind. Ungeteilte, perfekte Gemeinschaft mit Jesus. Dass wir selber verherrlicht werden, perfekt werden und in einer verherrlichten, wunderbaren, perfekten Umgebung. Wo kann ich wissen, dass es stimmt? Dass es wirklich so sein wird? Und Paulus sagt es in Vers 5, der uns aber eben hierzu bereitet hat, ist Gott, der uns das Unterpfand des Geistes gegeben hat. Unterpfand oder Anzahlung. Was ist eine Anzahlung? Wenn ich eine Anzahlung mache, dann sage ich so viel, ich meine es ernst. Ich will diesen Kauf vollenden. Zum Beispiel, du kaufst ein Auto. Dein Auto gefällt mir wirklich und das ist toll, aber jetzt warten schon 3 andere, die es eigentlich auch gern hätten, aber ich will es kaufen. Und als Zeichen, dass ich es ernst meine, ich muss erst mal auf die Bank das Geld abheben, aber ich habe hier 200 Euro bei mir. Ich mache dir eine Anzahlung. Das heißt, ich meine es ernst, ich werde wiederkommen, ich werde den Kauf vollenden. Heutigen Griechisch habe ich gelesen, ist dieses Wort, was für Anzahlung oder Unterpfand verwendet wird. Im modernen Griechisch wird dasselbe Wort für einen Verlobungsring verwendet. Dasselbe Idee. Verlobungsring. Wenn du einen Verlobungsring hast oder ich dir einen Ring gebe, dann meine ich, ich will dich heiraten. Ich meine es ernst. Das ist, was der Heilige Geist für uns ist. Als wir uns bekehrt haben, als wir von Neuem geboren wurden, ist der Heilige Geist in uns gekommen. Und deswegen, wenn du das Reden des Heiligen Geistes hörst, wenn er dir Zeugnis gibt in deinem Herzen, dass du ein Kind Gottes bist, wenn er dir die Bibel verstehen lässt, wenn er dir geistliche Gaben schenkt, dann ist das alles ein Zeugnis für uns, ein Wissen, dass es wahr ist, dass wir bald in der Ewigkeit sein werden. Jetzt haben wir einen erlösten Geist. Aber wir sind noch immer in einem irdischen Leib. Haben noch immer eine sündige Natur. Und das bereitet uns auf Schwierigkeiten hier in dieser Welt. Aber eines Tages wird Jesus zurückkommen und er wird die Erlösung vollenden. Und dann werden wir einen erlösten Leib erhalten im Himmel. Hey, ich bin verlobt. Und ich habe einen Ring. Das heißt, ich werde bald heiraten. Unser Bräutigam wird uns zu sich holen. So sind wir nun allezeit guten Mutes und wissen, dass wir während einheimisch im Leib, wir vom Herrn ausheimisch sind. Denn wir wandeln durch Glauben, nicht durch Schauen. Wir sind aber guten Mutes und möchten lieber ausheimisch vom Leib und einheimisch beim Herrn sein. Es ist weit besser, beim Herrn zu sein in der Ewigkeit. Im Philipperbrief hat Paulus gesagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn das ist weit besser. Und weil wir diese Hoffnung haben, sagt er, sind wir guten Mutes. Wir haben eine wunderbare Zukunft vor uns. Und weil wir das im Auge haben, sind diese gegenwärtigen Umstände nicht so dramatisch. Das ist das schnell vorübergehende, leichte der Drangsal. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfange, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, sei es Gutes oder Böses. Diese Tatsache der Ewigkeit, die wirkt sich auch aus in unserem Leben, wie wir leben. Es geht darum, in unserem Leben dem Herrn zu gefallen, ihn zu ehren mit dem, was wir denken, mit dem, was wir tun. Das ist auch eine Tatsache, wir werden eines Tages vor ihm stehen, vor seinem Richterstuhl. Und wir werden Rechenschaft ablegen für unser Leben. Und die, die Jesus nicht angenommen haben als ihren persönlichen Herrn und Erlöser, die werden verurteilt werden für ihre Schuld. Die werden verdammt werden durch ihre Sünde. Und die werden die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen an einem finsteren, einsamen Ort. Das ist, was wir Hölle nennen. Aber für die von uns, die wir Jesus kennen, die sich Jesus anvertraut haben, für die hat er unsere Schuld an unserer Stelle getragen. Und er hat diese Trennung und diese Verdammnis an unserer Stadt erlebt am Kreuz. Und deswegen, wenn wir vor Jesus stehen werden, dann wird es nicht um Erlösung oder Verdammnis gehen. Das ist eine Sache, die hat Jesus schon für uns geregelt. Dann wird es um Belohnungen gehen. Für das, was wir für ihn getan haben. Belohnungen, so wie nach einem Rennen die Medaillen verteilt werden. Wir werden vor einem Freund stehen, der uns belohnen wird für alles, was wir getan haben, mit der richtigen Motivation. Für alles, was wir in sein Reich investiert haben, was wir in seinem Namen an anderen Menschen getan haben, das haben wir für ihn getan und dafür wird er uns belohnen. Auf der anderen Seite alles Schlechte, alles, was wir mit einer selbstsüchtigen, falschen Motivation getan haben, das wird verbrennen, das wird vergehen, das wird keinen Bestand haben in der Ewigkeit. Und das ist einerseits ein Verlust, weil das sind diese ganzen verschwendeten Jahre und diese verschwendeten Zeiten und verschwendeten Ressourcen in unserem Leben, sind diese Dinge, das hätte man viel besser nutzen können und mehr Frucht bringen können, mehr Schatz haben können in der Ewigkeit. Aber andererseits ist es auch eine Reinigung und das ist auch ein Trost für uns, dass wirklich nur das Gute und das Richtige ewig Bestand haben wird und dafür werden wir belohnt werden. Und nur das wird uns zugerechnet werden in der Ewigkeit. Das wird irgendwie bestehen und ewigen Wert haben. Und auch wenn diese Dinge vielleicht manchmal eher abstrakt klingen für uns, weil die Bibel uns eigentlich nicht viel Details gibt, wie diese Belohnungen genau ausschauen werden und weil der Himmel eigentlich fast unbeschreibbar ist. Aber ich kann euch versprechen, es ist es wert, dafür zu leben. Es ist es wert, Schätze im Himmel zu sammeln. Wenn du eines Tages vor Jesus stehst, wird es es wert sein. Du wirst nicht zurückschauen und sagen, oh, ich wünschte, ich hätte mehr Zeit an mich selbst gedacht in dieser Welt. Ich wünschte, ich hätte noch ein viertes Auto gehabt. Ich glaube nicht, dass wir es denken werden. Sondern eher umgekehrt. Wenn wir denken, oh, ich wünschte, ich hätte mehr in das investiert, was wirklich zählt. Oh, wenn ich es nur wirklich geglaubt hätte und wirklich im Auge behalten hätte. Diese Dinge werden passieren. Wir werden ewig leben. Wir leben jetzt eigentlich schon ewig. Es wird nur weitergehen in der Ewigkeit. Und wir werden bald vor Jesus stehen. Also lebt nicht, als würde es das nicht geben. Lebt nicht realitätsfremd. Lass uns selbst immer wieder an die Ewigkeit, an diese große Vision, an das große Bild erinnern. Zum Abschluss möchte ich uns herausfordern, weil Gott uns herausfordert in seinem Wort hier heute Morgen. Wofür lebst du? Und in der verheirateten Zeit, wofür lebt ihr? Als Familie. Seht ihr auf das, was sichtbar ist, oder auf das, was unsichtbar ist? Worum dreht sich euer Leben? Euer persönliches Leben, euer Familienleben? Um das Sichtbare, Vergängliche oder um das Unsichtbare, Ewige? Lebst du im Glauben oder lebst du im Schauen? Welche Priorität hat das Reich Gottes in deinem Zeitplan, in deinem Budget, in deinem Gebetsleben? Ist Jesus das Zentrum deines Lebens? Jesus das Zentrum eures Familienlebens? Hausaufgabe dieses Mal. Setzt euch mal hin und denkt nach über diese Dinge. Es ist gut, wenn wir ab und zu mal innehalten und die Kosten überschlagen, unser Leben ansehen und uns fragen, wie läuft es eigentlich? Redet mit Jesus drüber, allein. Und als Familie, als Ehepaare, stellt euch auch gemeinsam diese Fragen. Und vielleicht ist es an der Zeit, sich neu auszurichten, Dinge zu ändern, Änderungen vorzunehmen an deinem Lebensstil, an deinem Zeitplan, an deinen Prioritäten. Lasst uns es nicht aus den Augen verlieren, die Ewigkeit. Lasst uns mit Vision leben. Wir brauchen diese Vision. Wir brauchen diese Vision im Alltag, damit wir nicht ermatten. Erinnert euch an den, der die Mauer gebaut hat, der nur die Ziegel gesehen hat, und der andere, der die Kathedrale gesehen hat. Alles, was wir tun, tun wir zur Ehre Gottes. Kann Gottesdienst sein für ihn. Wenn wir es nur mit der richtigen Motivation tun, dann werden wir nicht ermatten. Wir brauchen das im Leid. Es wird nicht verzweifeln, weil wir sehen, es hat alles ein Ende. Und es endet alles in der Herrlichkeit. Und es hat alles einen Sinn. Wir brauchen die Ewigkeit im Bild für unsere Beziehungen. Dass wir Einheit haben. Wir leben nicht für uns selbst, sondern wir leben für ihn. Und als Familie, als Gemeinde auch, wir sind ein Team zu seiner Herrlichkeit. Darum geht es. Vision zu haben als Familie. Und wir werden die ganze Ewigkeit miteinander verbringen, also ist es besser, wenn wir uns schon hier vertragen. Wir müssen die Ewigkeit im Auge behalten, wenn unser Leben nicht so läuft, wie wir es uns vielleicht vorgestellt haben. Wir können uns erinnern, Gott hat einen guten Plan. Wir werden die Ewigkeit mit ihm im Himmel verbringen. Dann werden wir uns die Freude nicht rauben lassen. Und uns nicht verschlingen lassen von Misserfolg oder Einsamkeit oder Enttäuschung. Wir brauchen die Ewigkeit in unserem Sinn, wenn wir durch Versuchungen gehen. Dass wir auf das Unsichtbare sehen, der Herr ist bei uns. Ich bin nicht allein. Und ich werde eines Tages vor ihm stehen und Rechenschaft ablegen für mein Leben. Johannes schreibt das im 1. Johannesbrief im Kapitel 3. Da sagt er, weil wir diese Hoffnung haben, die Hoffnung auf den Himmel. Wer diese Hoffnung hat, reinigt sich, so wie er rein ist. Das hat einen Effekt in unserem Leben. Wir brauchen auch diese ewige Vision, wenn es uns gut geht. Wenn wir Wohlstand haben, wenn wir schöne Dinge besitzen und schöne Dinge erleben. Dass wir wirklich dankbar sein können und diese Dinge genießen können, aber dass wir nicht eingenommen sind von diesen Dingen, die zu unserem Götzen machen und habgierig sind. All diese Dinge, diese schönen Dinge in dieser Welt sind Wegweiser auf die Ewigkeit, auf den Himmel. Sonnenuntergang, den wir sehen, ist ein Wegweiser auf Gott, der die Sonne erschaffen hat, auf die Ewigkeit. Das gute Essen, das wir essen, das warme Bett, Liebe, gute Gemeinschaft, das sind alles Wegweiser. Aber wir starren nicht irgendwie Wegweiser an auf der Straße, sind nicht eingenommen davon, sondern wir wollen an das Ziel kommen, darauf die uns hinweisen. Und wir brauchen diese Sicht der Ewigkeit, wenn wir uns aufopfern fürs Reich Gottes. Und wenn wir vielleicht von Menschen nicht viel Dank erfahren, weißt du was, der Herr sieht und der Herr weiß es und er wird dich belohnen. Es ist es wert, mit einer ewigen Perspektive zu leben. Deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort heute Morgen. Und du forderst uns heraus, Gott, wie so oft. Wir sind so leicht gefangen, Herr, in dem Hier und Jetzt, in diesem materiellen Leben, das wir leben. Aber Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, nicht realitätsfremd zu leben, sondern das ganze Bild zu sehen. Die Ewigkeit im Auge zu behalten und die Dinge, die wirklich zählen im Leben. Hilf uns, Herr, im Glauben, das Unsichtbare zu sehen, was genauso real ist wie das Sichtbare und was viel wichtiger ist. Dass unser Leben wirklich fruchtbar ist und effektiv für dich. Ja, dass wir nicht hier rumrennen und Zeit verschwenden und Energie verschwenden für das, was wirklich verbrennen wird und nicht bleiben wird. Hilf uns, Herr, so zu leben wie der Paulus. So ein Vorbild für uns. Ich danke dir für diesen Mann. Ich danke dir für diese Worte, die du uns durch ihn geschrieben hast. Wir können so viel lernen dadurch. Wir danken dir, Herr. Wir sind reich beschenkt. In Jesu Namen. Amen.